Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 212 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Wir befinden uns straightforward Richtung nächste Schnapszahl-Episode. Die 222 ist schon in Sicht. Mein Name ist André und ich werde euch bis dahin garantiert noch begleiten. Letzte Woche hatte ich den Auftritt als Streitschlichter des Schwimmsports, möchte ich mal sagen. Denn wir haben uns mit der Road to DJM auseinandergesetzt und es gibt durchaus viel, viel berechtigte Kritik an diesem Modus, der da vom DSV ersonnen worden und kommuniziert worden ist. Ich wollte aber letzte Woche auch nicht unnötig viel Öl ins Feuer gießen, denn da sind auch viele gute Ansätze dabei, die vielleicht im Moment in der Diskussion so ein bisschen hinten runterfallen, und ich wollte nicht ganz einsteigen in das, es ist alles rosig und das beste System der Welt, aber auch nicht auf der anderen Seite in dieses, das ist ja alles doof und wir müssen uns ganz viel verändern, Lamento einsteigen, sondern habe versucht, irgendwo den Mittelteil zu treffen. Und da ist natürlich vollkommen klar, es gibt berechtigte Kritik. Unter anderem eine, die letzte Woche gar nicht zur Sprache kam, ist die Frage nach den Wettkampfergebnissen, die im Ausland erzielt werden. Nicht nur die Vereinsgruppen, die Verbandsgruppen, die Stützpunktgruppen, die nach Österreich fahren, die nach in die Niederlande fahren, die nach Luxemburg fahren, die nach Frankreich fahren, in die Tschechei, nach Polen, irgendwohin, die dort berücksichtigt werden möchten, was aber im Moment eher noch einer gewissen Willkür der amtsinhabenden Bundestrainer unterliegt, ob die Ergebnisse anerkannt werden oder nicht. Zumindest gibt es da bis dato keinen klaren Regelrahmen. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, was machen wir denn mit den Athletinnen und Athleten, die zum Beispiel in den USA DJM-Quali-Normen erschwimmen oder in Italien oder in Frankreich, weil sie gerade Auslandssemester machen? Wie wollen wir denn damit umgehen? Und das sind Fragen, die auf jeden Fall noch geklärt werden müssen. Und das Thema USA, kann ich schon mal spoilern, wird auch in dieser Folge eine nicht wenig prominente Rolle einnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist noch reichlich Gesprächs- und Diskussionsbedarf, das ist mir völlig klar und das ist auch noch nicht ausdiskutiert, und die Entwicklungen hier, die da noch stattfinden werden, werden von höchster Spannung sein. Heute allerdings habe ich eine neue Rolle eingenommen und werde mich versuchen als der auktoriale Blick in die Wettkampfbecken. Und das bringt mich ein bisschen zurück in meine Deutsch-Vergangenheit in der Schule, irgendwo 7. bis 9. Klasse, als man so die verschiedenen Erzählformen in den Romanen, in den Büchern mal erzählt bekommen hat. Da gibt es ja unter anderem den Ich-Erzähler, der so aus der Ich-Perspektive erzählt. Dann gibt es den auktorialen Erzähler, jemand, der über allem steht und alles weiß von allen handelnden Personen. Nicht, dass ich mich jetzt als allwissend darstellen möchte, aber wir werden einen Blick in die Wettkampfbecken nicht nur dieser Republik, sondern auch drüben in den USA werfen beim Weltcup in Westmont. Das wird ein ganz großer Block sein. Wir machen einmal den Status Quo. Wir erörtern den Status im Kraul- und Rückenschwimmen bei den Männern und Frauen etwas ausführlicher. Außerdem geht es um das Delfinschwimmen der Männer, das Brustschwimmen der Männer, und erarbeiten uns so einen Überblick über die aktuellen Bestenlisten Wettkampfleistungen im Wettkampfrückblick. Da ist nämlich einiges durchaus Überraschendes passiert und einige Neuankömmlinge haben ihre ersten Spuren im Wettkampfsystem hinterlassen in der Saison 25-26. Außerdem heute auf dem Tableau die Qualifikation für die 50 Meter Strecken für Olympia. Warum das jetzt schon eine Rolle spielt und nicht erst in 2 Jahren, werde ich euch dann bei Gelegenheit erklären. Aber vorher geht es mit den Chlorgeschichten los, denn die Masters DMS hat stattgefunden am vergangenen Wochenende und bot meiner Wenigkeit und meinem liebgewonnenen Laser Razor mal wieder die Möglichkeit, im Wettkampfpool zu glänzen. Also das gute Stück von Speedo entstaubt, das weiterhin diesen Körper hier in Form hält, aufrecht hält, für Auftrieb sorgt und für schnelle Zeiten im Becken mindestens mitverantwortlich ist, wenn nicht vielleicht sogar hauptverantwortlich. In diesem Jahr war ich ja mit der Planung für die Masters DMS beschäftigt, beauftragt und hatte also das große Glück, mir selber auch Staatszuschustern zu dürfen. Und da blieb dem ein oder anderen Schwimmkameraden nicht verborgen, dass ja der Planer sich selbst nur die 50 Meter Rücken zugeteilt hat. Ey, soll mir recht sein. Wenn das jemand motiviert, nächstes Jahr diese Rolle zu übernehmen, go for it. Bitteschön, es ist ein heidenkompliziertes Konstrukt, weil es nämlich auch hier Punkte gibt, ähnlich wie bei der großen DMS, aber diese Punktegrenzen bei der großen DMS sich am deutschen Rekord, Weltrekord orientieren, der mit 1000 Punkten veranschlagt wird, und dann entsprechend runter, unabhängig von der Altersklasse, gibt es, je langsamer man schwimmt, weniger Punkte. Das ist also sehr einfach eigentlich zu kalkulieren. ist das bei den Masters etwas anders. Dort orientieren sich die 1000 Punkte nämlich am deutschen Masters-Rekord in der jeweiligen Altersklasse. Und da gibt es viele durchaus amüsante und skurrile Effekte. So ist es in den letzten Jahren immer deutlicher in Erscheinung getreten und immer deutlicher klar geworden, dass die AK20 das noch relativ einfach hat, hohe Punktzahlen zu erschwimmen. Hat einfach den Hintergrund, die mit 20 Jahren noch richtig gut sind, treten im Masters-Bereich nicht in Erscheinung. Die nicht richtig gut sind und aber mal richtig gut waren, haben erstmal die Nase voll vom Schwimmen. Und alle, die da drunter kommen vom Niveau, die machen bei den Masters noch mit. Und dann ist das Grundniveau am deutschen Rekord einfach nicht so hoch. Das Ganze ixt sich aber so peu à peu raus, bis so in der AK 30, 35 das Ganze seinen Höhepunkt erreicht. Nämlich in dem Moment, wenn alle, die mal richtig gut waren, aber für die internationale Elite vielleicht nicht gereicht hat, wieder die Freude am Schwimmen finden, die Markus Deiblers, die Stefan Herbsts dieser Welt, die sich dann durchs Wasser schnorcheln und immer noch so viel schneller sind als der Rest von uns Normalsterblichen, dass diese deutschen Rekorde quasi unerreichbar sind und man bei gleichbleibender Zeit auf einmal viel weniger Punkte bekommt, irgendwie so 150, 200 Punkte weniger und gar nicht weiß, wie einem so wirklich geschieht. Muss man so ein bisschen bei der Planung berücksichtigen, so ab AK40, also ich bin da glaube ich noch so ein bisschen so ganz leicht vor der Welle, obwohl ich die gleiche Altersklasse mit einem gewissen rückenschwimmenden Stefan Herbst teile. Hat unter anderem den Effekt, dass ein Sportler von uns die 200 Rücken in einer 2:15 oder sowas, glaube ich. Also das war schon reichlich schnell. Das war richtig, richtig schnell. Auch einer der wenigen Momente, Rücken kann man ja ins Gesicht gucken, wo es wirklich schmerzhaft aussah. Und dafür aber dann quasi schon lächerliche 600 irgendwas Punkte dafür bekommen hat, weil tragischerweise Stefan Herbst irgendwann mal eine 207, 206 geschwommen ist. Schade eigentlich, gibt's dann nicht so viel, obwohl die Leistung echt überragend ist und aller Ehren wert. Naja, so bereitete ich mich jedenfalls auch auf die 50 Meter Rücken vor. Training vorher am Montag, 5-mal in die Nachbarbahn gegriffen, diverse Leute in die Seite gepiekt, super nervig. Am Wettkampftag vorher, also am Sonntag war Wettkampf, am Samstag kam dann die Nachricht rein, oh, André, ich bin leider krank, kann nicht schwimmen. Also einmal das Programm noch umgemodelt und dann stand auf einmal die Entscheidung im Raum, ob ich noch die 100 Rücken oder die 400 Freistil mit auf die Hand geschrieben kriege. Ich war der Planer, also habe ich die 100 Rücken genommen, war ja völlig klar. Und es zahlte sich tatsächlich aus, in den letzten Wochen oder Monaten, Jahren etwas mehr mit Köpfchen zu trainieren, einfach weil die Quantität nicht mehr so da ist. Ja, ich kann das nicht mehr über Trainingshäufigkeit regeln, sondern muss ein bisschen intelligenter beigehen, was dazu führte, dass die 100 Rücken in 1.08.5 erstaunlich gut waren für das aktuelle Trainingsniveau. Liegt unter anderem daran, dass ich echt nochmal an den Tauchphasen gearbeitet habe. Irgendwann so in den letzten Wochen ist mir klar geworden, sag mal, diesen Bums, den du da unter Wasser machst, der ist, fühlt sich nicht zielführend an, so gar nicht. Sprich, Abstoß, kurzes Gleiten und dann mit hoher Frequenz kick, 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 gucken, dass man so schnell wie möglich vorwärts kommt und bin da ein bisschen rübergegangen, Abstoß, Gleiten und ein Stückchen länger vielleicht sogar noch, gucken, dass es mehr die Horizontale ist und dann mit etwas niedrigerer Frequenz, dafür kräftigeren, ausladenderen Kicks, gleiches Tempo erreichen, vielleicht sogar etwas schneller und dann horizontal kicken und dann erst, wenn es in den Übergang geht, dann steil anstellen und nach oben ploppen, um direkt in die hohe Wasserlage zu gehen. Das hat ehrlicherweise bei den 100 Rücken ziemlich gut funktioniert. 1.08.5 war ich hellauf zufrieden, hudei, hudei. Tragischer war die ganze Geschichte bei den 50 Rücken, die der erste Start waren und das war nämlich der langsamste Start aller Zeiten. Man muss dazu sagen, dass Starter hier in Hamburg hat es irgendwie echt extrem eilig gehabt. Heißt also, dann kam dann der lange Pfiff, um ins Wasser zu gehen, Sprung ins Wasser. Und dann hatte ich ein bisschen Probleme. Einschwimmen war kurz gehalten, bloß einmal mit dem Laser reingesprungen, bup, bup, links, rechts. Okay, es hält mich über Wasser, ich ertrinke nicht. Und dann bin ich wieder raus. Und dann hing die Rückenstartleine auf, also die Rückenstarthilfe auf Null, also an der Wasserkante. Und dann wusste ich schon nicht, bei den beiden Griffen, die da so horizontal sind am Block, scheiße, nehme ich den unteren oder den oberen? Hab mich für den oberen entschieden, merkte dann schon, das war falsche Entscheidung, aber der untere wäre eigentlich noch enger gekauert. In dem Moment kam schon das Kommando auf die Plätze, da war ich noch im Überlegen. Und wie zu Ende gesprochen war auf die Plätze, kam auch direkt das Startsignal und ich sehe bloß aus dem Augenwinkel links, rechts, wie beide Nachbarbahnen schon im Flug inbegriffen sind, die Füße sich von der Wand lösen. Da hatte mein Körper noch gar nicht Startposition eingenommen oder überhaupt verarbeitet, wie er sich gleich wegdrücken soll von der Wand. Also in völliger Panik hinterher, direkt die Geschichte mit den Delfin-Kicks vergessen, unter Wasser panisch, bap, 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 voll durchgezogen. Zweite Bahn ein bisschen noch aufgeholt. 30,8 am Ende des Tages, das hätte auf jeden Fall eine halbe Sekunde schneller sein können, relativ easy. Trotzdem mehr Punkte als mein Vereinskamerad, der einfach noch ein paar Jährchen, nämlich 8 insgesamt, jünger ist, aber dafür auch 1,1 Sekunden schneller war. Und so zog sich diese Masters DMS, war ein sehr amüsantes Teil. Also zum einen natürlich wieder so ein bisschen Klassentreffen im Großen und Ganzen, aber man lernt ja auch immer noch mal mit dazu. Und wie es so war bei der, also wie's, was heißt, wie es so war bei der Planung, ein bisschen Dösbartlichkeit war nämlich auch dabei. Wir hatten das Zweitstartrecht für einen Sportler beantragt. Und dieser Sportler startete also über die 100 Meter Lagen, klettert auf den Startblock, schwimmt los, beendet das Rennen, 1:05:55, super Zeit, hurray, hurray. 1:05:56 war es, glaube ich, 55 hatten wir geschätzt. Hurray, hurray, alle feiern sich, geil, gute Zeit, bam, bam, zweiter Abschnitt, nochmal 200 Lagen, gleiches Spiel. Kommt irgendwann der Auswärter zu mir und sagt so, André, zeig mir mal den Sportler hier auf der Meldeliste. Und ich so, ja, klar, kein Ding. Und ich so, gib mal die von der ersten Mannschaft her. Guck die Meldeliste durch und ich so, der steht da nicht, oder? Guckt er mich an, nickt, sagt er, ja, ich habe ihn nämlich auch nicht gefunden. Ich so, ist schlecht, oder? Naja, dann darf er halt nicht starten und ist nicht gestartet. Und ich so, ich guck nochmal geguckt. Und ich so, steht da wirklich nicht drauf. Also ist er disqualifiziert worden, folgerichtig, weil steht nicht auf der Meldeliste, darf er auch nicht schwimmen, disqualifiziert. Das Ganze passierte dann so 100 Lagen, sind relativ spät im Abschnitt, also es folgten dann noch 4 Läufe 100 Freistil. Dann war klar, okay, wir müssen nachschwimmen. Jetzt hatte sich eine Sportlerin von mir insofern verabschiedet zum Duschen, wollte dann wiederkommen in die Halle und meinte so, sei, ja, hier, ich habe jetzt meinen Einzelstart weg, ich komme wieder. Ich also Kollegin angesprochen, sag, hier, du lauf los, hol sie mir aus der Dusche, komme was wolle, irgendwann so 3 Läufe ist nachschwimmen, 100 Lagen. Ich dann noch hinterhergerannt, mich vor die Dusche gestellt, reingebrüllt, sag, hier brauchte ich in 10 Minuten am Beckenrand, Start, Start. Sie unter der Dusche, eingeseifte Haare. Chaos. Trainingsbadeanzug angezogen, Carbon war nass, kam sie nicht rein. Kappe aufgesetzt, Brille, zweite Kappe, damit die erste nicht von den seifigen Haaren runterrutscht, während dieser 100 Meter lagen. Beckenrand gesetzt. Und die Zeit verging und verging und verging. Viertelstunde später erfolgte dann irgendwann mal so das Startsignal. Sie schwimmt 100 Lagen, bap, bap, bap. War okay, war gut. Also Dreiviertelstunde später kommt sie zu mir und meint so, du, mein Nachschwimmen steht nicht dran. Ich nehme ein Protokoll. Ich so, brr, du bist doch geschwommen. Haben wir doch alle gesehen, wir waren dabei. Schiedsrichter hin. Sag ich, Schiedsrichter, da fehlt das Ausschwimmen. Ja, schwierige Geschichte. Sag ich, okay, was ist los? Naja, ihr hattet ja da erst einen auf dem Startblock, der steht nicht auf der Melde. Disqualifiziert, ja. Ja, aber weil er nicht draufsteht, gilt das wie als die SG West ist nicht angetreten. Und wenn jemand nicht angetreten ist, dann darf er auch gar nicht nachschwimmen. Wie hat sie dieses ganze Chaos für nada gemacht, für 0 Punkte am Ende des Tages, völlige Panik, die 200 Lagen gingen dann fit, das war okay, aber die 100 Meter Lagen, schade Schokolade, wieder was gelernt, Meldebogen vielleicht nochmal kontrollieren vernünftig und so weiter und so fort. Es war etwas schwierig in der Summe, will ich damit sagen. Das waren auch am Ende die, uns fehlten dann 96 Punkte für eine nächste Punktegrenze, die man hier in Hamburg erreichen muss. Das waren die 100 Lagen. Oder wie die Nachschwimmerin dann sagte, die hätte ich auf jeden Fall geschafft, die 96. Ja, sei okay, war mal, hatte ich nie Zweifel dran, aber es sollte nicht sein. Und so ging die 100 Meter, die Masters DMS ins Land. Danach gab es lecker Pizza, war hervorragendes Gesellschaftsevent, saß man dann noch zu 15 und haben uns den Tag Revue passieren lassen. Montags stumpfes Trumpf 20 mal 150 und heute sind wir hier am Donnerstag. Mal gucken, was uns heute Abend im Becken so erwartet. Etwas mehr Sicherheit gibt es bezüglich der Olympia-Qualifikation über die 50-Meter-Strecken und das ist der Block, der uns jetzt in den News der vergangenen Monate beschäftigt. Warum gucken wir da eigentlich jetzt schon drauf auf diese Olympia-Qualifikation für die Spiele LA 2028? Werden ja mega gehypt, die Schwimmwettbewerbe sollen das Finale sein, mit der Leichtathletik getauscht, weil die Amerikaner völlig schwimmverrückt, bam bam, riesiges Stadion, wird bestimmt auch total geil. hat auch World Aquatics erkannt und sich gedacht, wir brauchen noch so ein richtig geiles Event, wo möglichst viel Spritzer da sind und das Rennen möglichst knapp zugeht und man als Zuschauer maximal wenig sieht. Wir nehmen die 50 Meter Strecken mit rein. Und da sind wir jetzt, 3 Jahre vorher. Und World Aquatics hat jetzt bekannt gegeben, also jetzt in der Sommerpause, wie die Qualifikation für die 50 Meter Strecken denn eigentlich aussehen soll. Und das Ganze war antizipiert als lebensverlängernde Maßnahme für namhafte Sportlerinnen und Sportler. Gab großen Jubel, unter anderem auch in Deutschland. Ole Braunschweig hat jubiliert, möglicherweise hat Nicolas Santos nochmal über ein Comeback nachgedacht. Emre Sakci, Ilya Szymanowicz werden gesagt haben, ja, endlich 50 Brust, bam, bam, Olympiagold ist mir sicher. Sarah Sjöström nach ihrer Schwangerschaft und ihrer Geburt wird auch gesagt haben, boah, 50 Graul, 50 Delfin, come on, hat mich die letzten 10 Jahre niemand geschlagen, warum jetzt auf einmal? Bis jetzt die Qualifikationskriterien kamen und sich das Ganze etwas schwierig gestaltet und der ein oder andere Sektkorken vielleicht wieder zurück in die Pulle gesteckt wurde. Denn es gibt ein großes Problem bei den Olympischen Spielen. Die Gesamtteilnehmerzahl ist durch das Internationale Olympische Komitee beschränkt. Und da nach und nach mehr Trendsportarten aufgenommen wurden, mal welche rausfallen, welche wieder mit dazukommen, unter anderem wird bei World Aquatics, bei den Wasserwettbewerben, das Teilnehmerfeld der Frauen um 2 Teams erweitert, was dazu führt, dass World Aquatics nicht mehr gesamte Schwimmerinnen, Schwimmer, Wassersportlerinnen, Wassersportler nach LA schicken darf, sondern diese 2 Frauenmannschaften müssen an anderen Stellen gestrichen werden und dazu gehört unter anderem dann möglicherweise das Beckenschwimmen. Wenn man sich da die Entwicklung mal anguckt, dann sieht man, dass die Teilnehmerzahl, die hier gemeldet werden darf, Jahr für Jahr, Spiel für Spiel sinkt. In Rio waren es noch 900, Tokio 878, Paris 852. In LA soll diese teilnehmenden Zahl auf 830 gedeckelt sein. Also 70 Sportlerinnen und Sportler weniger als noch in Rio 2016. Und das interferiert natürlich extrem mit den 50-Meter-Strecken, die zusätzlich ins Programm gekommen sind, ohne irgendwelche Streichungen. Und da kann man jetzt auch mal überlegen, welche Strecken könnten vielleicht weg. Ich habe das für mich getan und kann mich ehrlicherweise nicht entscheiden. Vor vielen, vielen Jahren wären sicherlich noch eine der beiden Langstrecken gewesen, 800 oder 1500. Vermutlich, weiß ich nicht welche, aber eine von beiden. In Anbetracht der Leistungsdichte, die wir im Moment auf diesen Distanzen haben, wäre das auch ein extremer Einschnitt und ein extremer Attraktivitätsverlust meiner Meinung nach. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da wegnehmen würde. Bedeutet aber auch, wenn wir jetzt 70 Teilnehmende weniger haben, die Attraktivität des Programms sinkt möglicherweise, sehen wir vielleicht noch weniger Vorläufe über die eh schon dünn besetzten 200 Meter Delfin, 400 Meter Lagen. Da hat World Aquatics jetzt gesagt, nein, alles gut. Wir machen das wie folgt. Früher durfte ja nur jeder Athlet in der Strecke starten, für die er sich auch für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Jetzt sagen wir, okay, jeder qualifizierte Athlet darf beliebig oft starten. Mit anderen Worten, deutsches Beispiel, wenn Anna Elend die Norm über die 100 Meter Brust schwimmt, darf sie auch über die 200 Meter Brust mit ins Wasser hüpfen oder über die 50 Meter Brust. Gleiches gilt für die Staffelschwimmerinnen, für die Staffelschwimmer. Auch die dürfen beliebig viele Starts machen. Also man muss gar keinen Einzelstart haben. Als Staffelqualifikant darf man auch dann über die Einzelstrecken starten. Luca Nick Armbruster wird da sicherlich ein bisschen freundlich grinsen, denn Paris 2024 werden die 100 Meter Schmetterling auch für ihn eine wahnsinnig interessante Strecke gewesen. Also soweit erstmal so gut. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Vorläufe noch weiter ausdünnen, nur weil wir weniger Athletinnen und Athleten sehen. Aber was bedeutet das jetzt für die 50-Meter-Strecken? Darum geht es ja hier eigentlich. Die erfordern nämlich inzwischen, und ich glaube, das ist klar geworden, eine extrem hohe Spezialisierung. Selbst in Deutschland wandelt sich da so das Denken inzwischen und wir sind ja traditionell eher etwas später dran, wenn es darum geht, Trainingsüberzeugungen über Bord zu werfen und durch neue Ansätze zu ersetzen. Die 50 Meter Strecken, extreme Spezialisierung, man braucht da ganz andere physiologische Voraussetzungen, ganz anderen Perfektionismus als über die 100 Meter. Und jetzt stelle ich euch eine Frage, über die könnt ihr gleich mal 5 Sekunden nachdenken. Nennt mir einen Top-Athleten oder eine Top-Athletin, die über die 50 und 100 Meter zur Weltspitze gehört. Und sagen wir mal Weltspitze, olympisches Finale. Na? Ist euch jemand eingefallen bei den Männern? Vermutlich nicht, denn in Paris gab es keinen Mann, der in beiden Finals stand, der sowohl die 50 als auch das 100 Meter Freistilfinale gestartet hat. Gestartet ist? Irgendwie sowas. Also, das unterstreicht nochmal diese Spezialisierung. Gleiches gilt in meinen Augen auch für die 100 und 200 Meter. Je länger die Strecken werden, desto gleicher werden die Namen. Also, das Feld über die 800, 1500 ist nahezu identisch. Das Feld über 200, 400 hat Abweichungen, aber jetzt auch nicht so viele. Ihr wisst, wo ich damit hin will. Z-World Aquatics also erkannt, 50 Meter extreme Spezialisierung. Eigentlich müssten wir nämlich dann die Zahl der Teilnehmenden erweitern, weil niemand, der 100 Meter schwimmt, auch über die 50 Meter sich wird qualifizieren können. Wir haben aber nicht mehr Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung, die wir schicken können. Das IOC beschränkt uns da. Blöd. Deswegen gibt es zwei Quali-Wege, die sie dort entwickelt haben. Nummer 1. Wer eine 100-Meter-Norm hat, Anna Elend, 100 Meter Brust, der darf auch über die 50 Meter schwimmen. Das soll es wohl einen langsameren Zeitstandard geben, als wenn man sich einzig und allein über eine 50 Meter Strecke qualifizieren möchte. Ob das stimmt, weiß ich nicht, habe ich nur gerüchteweise irgendwo gelesen. Aber soweit so viel steht erstmal fest. Qualifiziert sich Joscha Seicho über die 100 Meter Freistil für Olympia, dann darf er auch über die 50 Meter Freistil antreten. Hooray! Als zweites heißt es von World Aquatics, der Weltcup 2027 bietet eine Qualifikationschance für die Olympischen Spiele. Denn die Top 6, die bei diesem Weltcup ins 50 Meter Finale schwimmen und dort als in den Top 6 anschlagen, die dürfen nominiert werden. Mit einer Bedingung, wenn sie die nationalen Qualifikationsstandards erfüllen. Davon kann man jetzt wohl eher ausgehen. Wenn das Jahr Sjöström beim Weltcup unter die Top 6 schwimmt, dann wird sie wohl auch die schwedischen Qualifikationsstandards für die Olympischen Spiele über die 50 Meter Strecken erfüllen. Könnte zum Beispiel bei den Amerikanern schon wieder anders aussehen. Dort könnte es passieren, dass du Sechster wirst in diesem Weltcup-Finale, aber langsamer bist als die von USA Swimming vorgegebene Qualifikationsnorm über die 50 Meter Freistil, die dann nämlich heißt, du musst bei den nationalen Ausscheidungen Erster oder Zweiter werden. Schwierig. Beim DSV müssen wir mal noch gucken, wie da so die Standards aussehen, aber ich denke mal auch, wer da Top 6 Weltcup wird, der sollte sich auch dann für eine Olympiade, für Olympische Spiele qualifiziert haben. Weltcup-Format wird sich dementsprechend auch ein bisschen anpassen. Es wird Vorläufe geben, dann eine Top 32-Runde, Top 16-Runde und dann die Top 8, wo dann im Finale schnellsten 8 nur noch 2 pro Nation zugelassen sind. In den Vorläufen darfst du so viele Sportlerinnen und Sportler als Verband melden, wie du möchtest. Was hat das Ganze jetzt für praktische Konsequenzen? Die Qualifikation über den Weltcup bedeutet einen immensen Aufwand. Das klingt jetzt erstmal banal. Es gibt 3 Stops. Im ersten Stop meinetwegen werden die Plätze für die 50 Delfin verteilt, im zweiten für die 50 Brust, im dritten für die 50 Meter Rücken. So einfach, so gut. Aber da der Weltcup weltweit rolliert, bedeutet das, 2027 ist Europa wieder dran mit den Weltcup-Stationen. Sollen angeblich in 3 Städten stattfinden, die schon mal Olympische Spiele ausgerichtet haben. Berlin wird möglicherweise die Hände heben und sagen, hier, wir wollen. Ist aber ein Riesenproblem für alle Nationen außerhalb Europas. Für die Australier ein Riesenproblem, für die Brasilianer ein Riesenproblem, für die Amerikaner, Kanadier, für die Japaner, für die Chinesen, für all diese wahnsinnig starken Schwimmnationen ist das ein Riesenthema, weil das verbunden ist mit 5 bis 6 Wochen Aufenthalt in Europa in der kritischen Olympiasaison, wo alle versuchen, so gut wie möglich durch das Jahr zu kommen. Der Einsatz qualifizierter 100-Meter-Schwimmer sorgt auch wiederum nur dafür, dass existierende Medaillengewinner und Gewinnerinnen weiter ihre Dominanz ausspielen können. Wie gerade schon erläutert, wer über 100 Meter schnell ist, ist ja automatisch über die 50 Meter schnell, darf aber jetzt auch über die 50 Meter starten und sich dort mit den absoluten Spezialisten messen, die sich beim Weltcup qualifiziert haben. Es wird spannend sein zu sehen, wie das so im Verhältnis steht. Und dann gibt es noch zu guter Letzt auch Quotenplätze von World Aquatics, die reserviert sind für sich entwickelnde Nationen. Also Athletinnen und Athleten, die keinen A- oder B-Standard für die Olympischen Spiele erreichen, kommen über diese Quotenplätze zu den Olympischen Spielen. Und SwimNerd hat das wohl aufbereitet und sagt, in Paris gab es insgesamt 21 Männer, die nicht schneller waren als 25 Sekunden über die 50 Meter Freistil und 18 Frauen konnten nicht unter der 30 Sekunden Marke schwimmen. Und damit sind 39 der eh schon wenig zu vergebenden 830 Plätze vergeben für Athletinnen und Athleten, die, ne, ja ehrlich gesagt, nicht mal in einem DM-Finale stehen würden. Und da kann man schon zu Recht die Frage stellen, wie gut ist das eigentlich? Und da möchte ich jetzt gar nicht Nationen ausschließen, aber sind die Olympischen Spiele da das richtige Forum? Welchen Impact hat es, solche leistungsschwachen Athletinnen und Athleten zu den Olympischen Spielen separat einzuladen und dafür den besseren oder besten Athletinnen und Athleten Plätze zu rauben, Plätze wegzunehmen? Weil es in der Konsequenz dazu führt, dass gar nicht die schnellsten / besten Athletinnen und Athleten gegeneinander antreten, sondern die, die sich über einen der merkwürdigen Wege qualifizieren konnten. Und ich glaube, jetzt ist auch deutlich geworden, warum das nicht unbedingt die besten sein müssten. Alternativ ist es, das Leistungsgefälle ist dann so groß, dass der Wettbewerb für die 50er wiederum unattraktiv wird. Ja, 100 Kraul-Spezialist gegen 50 Kraul-Spezialist. Wenn du einen Kyle Chalmers gegen einen Cameron McEvoy antreten lässt, wird das jetzt nicht das spannendste Duell der Welt sein. Cam McEvoy gegen Ben Proud vor seiner Enhanced Games Verwirrung ist schon deutlich interessanter. Ja. Und damit tut sich jetzt eigentlich niemand so wirklich einen Gefallen mit den Kriterien, mit den Qualifikationen, die jetzt hier gerade sind, weil die grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen, ist, die Olympischen Spiele sind die größte Bühne, die wir dem Schwimmsport geben können. Das ist ein riesiger Aufmerksamkeitsboost, den wir erleben, und wir zehren auch 1,5 Jahre immer noch von den Spielen in Paris. Das ist erstaunlich, es ist beeindruckend, wie lange diese Welle jetzt schon sich fortführt. Und da wollen wir doch die Besten gegeneinander schwimmen sehen oder nicht. Und mit dem aktuellen Qualifikationsmodus, der hier skizziert ist, darf man da durchaus ein bisschen Zweifel haben. Die schnellsten Schwimmer schwimmen sehen ist auch das Motto, unter dem wir die nächste Sektion stellen können. Wir werfen nämlich einen Blick auf die Wettkampf-Highlights und die Bestenlistenentwicklungen der vergangenen 2 Wochen. Und diese ganze Betrachtung führen wir durch mit dem Wissen, dass es in 3 Wochen in Wuppertal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften um nationale Meistertitel gehen wird und gleichzeitig um die Qualifikationen für die Kurzbahn-EM in Lublin. Kurzbahnmeisterschaften finden statt vom 13. bis 17.11. Das sind nur noch 3 Wochen hin. Am 2.11. ist das letzte Qualifikationswochenende. Dort dürfen die schnellsten 60 der Bestenliste starten, beginnend bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften vergangenes Jahr bis zum 2.11. dieses Jahres. Und unter anderem eine Qualifikationsstandort oder eine Qualifikationsmöglichkeit gibt es bei den Weltcup-Stationen in den USA. In Carmel gab es dort durch Jeremias Pock und KG Liam Winkler schon vielversprechende Ergebnisse, die auch U23-Normen geschwommen sind. Jetzt hier in Westmont bei der 2. Station gab es ein bisschen ungewohntes Bild. Wir sind verwöhnt von der Vorwoche aus Carmel, mit reichlich Finals, mit deutscher Beteiligung, Anna Elend, Ole Eidam, KG Winkler, Jeremias Pock, wie sie alle heißen, waren dort in den Finals vertreten. Diese Woche kein einziges Finale mit deutscher Beteiligung. Das heißt aber keinesfalls, dass es langsam zur Sache ging, sondern nur, wie schnell zum einen das Teilnehmerfeld in Westmont gewesen ist und zum anderen auch, wo die deutschen Athletinnen und Athleten sich da eigentlich aktuell so einordnen. Und wir beginnen an der Stelle mit dem Status des Delfinschwimmens bei den Männern. Denn hier gab es einen Rekord, den es fast nicht gegeben hätte. Julian Koch schwamm nämlich ausschließlich Starts, die von seinem Club gemeldet worden sind. Und da waren die 100 Meter Schmetterling mit dabei, die 100 Meter Delfin. Dort schwamm er in 51,14 Sekunden einen neuen deutschen Jahrgangsrekord bei den 19-Jährigen und löschte einen gewissen Ramon Klenz aus der Bestenliste. Der war 2017 in 51,59 Sekunden durchs Becken gesprintet. Julian war jetzt satte 0,4 schneller, 51,14 die neue Bestmarke für ihn. Bedeutet am Ende Platz 9 und damit die beste Platzierung aller deutschen Starterinnen und Starter hier in dieser Weltcup-Station. Und damit war er auch 0,8 schneller als KG Winkler in der Vorwoche. Beide haben den gleichen Jahrgang, nämlich Jahrgang 2006. Und da finde ich es relativ witzig eigentlich. Also ich beobachte das mit einem Schmunzel, dass der deutsche Schwimmverband, der DSV, immer so nach außen hin oder nach innen hin ein bisschen verteufelt, in Anführungsstrichen, alles, was dort in den USA abgeht. Wenn Sportlerinnen und Sportler in die USA wechseln, dann verschwinden sie vielleicht so ein bisschen vom Kommunikationsradar, vom Beobachtungsradar. Dann nimmt so die Interaktion ein bisschen ab. Es werden Förderungen gestrichen. Es gibt keine Förderung, Kaderförderung mehr für Sportlerinnen und Sportler, die in den USA unterwegs sind und so weiter und so fort, weil man damit ein bisschen forcieren möchte, dass leistungsstarke Athletinnen und Athleten hier in Deutschland bleiben. Und auf der anderen Seite reibt man sich dann aber unfassbar dankbar an den Erfolgen, die ein unter anderem KG Winkler oder Julian Koch, die nun wirklich keine schwimmerische Basis und Entwicklung hier in Deutschland haben, dann dort in den USA erzielen. Und damit meine ich nicht, dass ein Jeremias Pock eine herzlichen Glückwunsch-Nachricht bekommt vom Bundestrainer, von Stefan Wittke. Ist total super, so das möchte ich gar nicht kritisieren an der Stelle, aber es ist dann schon so eine kleine Ambivalenz, die da vorherrscht, dass man auf der einen Seite sich freut und das auch offensiv kommuniziert, was für Athletinnen und Athleten da gerade beim Weltcup unterwegs sind und wie schnell die sind und lalala, und auf der anderen Seite aber alles dafür tut, um diesen Weggang in die USA doch maximal unattraktiv zu gestalten. Förderungsstreichung und so weiter und so fort. Naja, damit rückt jedenfalls Julian Koch in 51,14 auf Platz 2 der deutschen Bestenliste hinter einem Ole Mats Eidam, auch der in den USA inzwischen an der University beheimatet, in Carmel mit 50,99 unterwegs gewesen, auf Rang 3 KG Liam Winkler, also dreimal USA-Athleten hier an der Spitze. Julian dann gleichfalls noch was über die 100 Freistil, 47,10, bedeutet aktuell Platz 2 in der offenen Klasse in der deutschen Bestenliste hinter KG Winkler aus der Vorwoche. Dann kommt Rafael Miroslav, dann Ole Mats Eidam, hier also sogar die Top 4 in den USA wettkampfmäßig beheimatet. Und zu guter Letzt gab es noch die 200 Meter Freistil, 1,46,26, auch das bedeutet Platz 2 in der deutschen Bestenliste, hinter KG Winkler, der in der Vorwoche etwas schneller gewesen war. Da muss man aber ergänzend hinzusagen, da waren die Big Guns noch gar nicht am Start, ein Lukas Mertens nicht, Timo Sorgius nicht, Jano Beschnitt nicht, Rafael Miroslav nicht, die da durchaus nochmal reichlich Bewegung reinbringen könnten. Aber es fällt auf, die Spitze des Delfin- und Freistilschwimmens aktuell in, die deutsche Spitze aktuell in den USA unterwegs. Kommen wir damit zum Brustschwimmen. Das Brustschwimmen hatte Melvin Imodu als einzigen Vertreter seiner Zunft hier Investment auf den Startblock geschickt und er verwirklicht seine Ankündigung aus der Vorwoche und startet über die 200 Meter Brust, absolvierte diese in 2:13,60 und das sieht insgesamt doch noch alles etwas rostig aus. Über die 100 Meter schwimmt er etwas schneller, 59,00 bedeutet 24 Hundertstel schneller als in Carmel. 26,69 bedeuten Platz 10 in einem starken Teilnehmerfeld, aber in der Summe wird es viel Lernen, viel Erfahrung gewesen sein und jetzt wieder zurück in den Endspurt Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften. Melvin, gleich mal ein bisschen Stress rausnehmen, muss sich keine Gedanken machen um die Kurzbahn-EM. Er ist als Mitglied des Weltmeisterteams, des WM-Teams, gesetzt für die Kurzbahn-EM in Lublin. Und da wird es dann nämlich auch spannend, weil gleichermaßen Lukas Matzerath als WM-Teilnehmer für die Mannschaft der Kurzbahn-EM gesetzt ist. Und da bin ich jetzt Regelwerk gar nicht so ganz fit, aber ich meine, man darf bloß 2 Athleten melden. Und das bedeutet auch, dass ein Jeremias Pock, Jan-Malte Gräfe, Zubey Biltav, Fabio Berendez, Emilian Hollank, die alle starke Konkurrenz bilden für die beiden arrivierten und international gestählten Athleten dort vorne, vielleicht die Tür sogar schon zu sein könnte. Jeremias Pock schwamm die U23-Norm, auch einem Jan-Malte Gräfe ist das durchaus zuzutrauen und dahinter lauern dann für die Zukunft Biltav, Berendez und Hollank auf ihre Chance in die Lücke vorzustoßen. Auch ein Mathis Schönung nicht zu vergessen, der letztes Jahr in Wuppertal durchaus zu überzeugen wusste. Damit noch ein letzter Satz zum Brustschwimmen bei den Männern. Ein Lukas Matzerath sieht in meinen Augen aktuell, was so zu sehen war auf Social Media, deutlich fitter aus, als er das noch im Vorjahr gewesen ist. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich seine Saison entwickeln wird und was wir da in Wuppertal hoffentlich sehen werden. Damit kommen wir zum Freistilschwimmen der Frauen, weil mit Nicole Meyer und Juliana Boxka auch 2 deutsche Athletinnen hier Investment am Start waren. Und ich habe da den Titel gewählt auf meiner kleinen Vorbereitungsfolie: Schnelle Freistilschwimmerinnen je nach Referenz. Und man darf auch hier wieder die Frage stellen, ähnlich wie 50 Meter Olympia, sehen wir die Schnellsten möglicherweise gar nicht bei den Kurzbahnmeisterschaften am Start? Je nach Referenz, schnelle Freistilschwimmerin. Oh, jetzt habe ich ganz viel in Rätseln gesprochen. Ich werde euch das erläutern und erklären. Lasst uns mit Nicole Meyer starten, wo ich zuerst gesagt, hier bei mir stehen habe, schwimmt im Moment noch der Olympia-Paris-Form hinterher. Man muss aber ergänzend hinzufügen, hat quasi keine Kurzbahnerfahrung. Wenn man da in die Bestenlisten reinguckt, dann ist das viel Yards, keine 25-Meter-Bahn und 50-Meter-Bahn. Über die 50 Meter Freistil schwimmt Nicole 24,91, belegt Platz, vielleicht erstmal anders angefangen. Im internationalen Vergleich bei diesem Weltcup wird sie 17., 16., 16. und 13. Das ist durchaus schnell, aber jetzt auch nicht in Finalnähe unter die besten 8 geschwommen. Legen wir den Referenzrahmen Deutschland an, heißt das 50 Freistil 24,91. Damit ist sie langsamer als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften 24, ist aber aktuell auf Platz 3 der Bestenliste. Hinter Angie Köhler, Nina Jazzi und nur 3 Zehntel über ihrer Bestzeit. Über die 100 Meter Freistil schwimmt sie 53,66 und ist damit aktuell schnellste Deutsche in diesem Jahr. 6 Zehntel schneller als die bisher führende Nina Jazzi, hängt immer noch 3 Zehntel über ihrer Bestzeit. Über die 200 Meter Freistil 1,57,4. Damit belegt sie aktuell Platz 3 in der deutschen Bestenliste und das nur, weil Isabel Gose und Linda Roth am vergangenen Wochenende auch in Berlin unterwegs waren. Die 200 Freistil widmen wir uns gleich nochmal genauer. Und die 400 Meter Freistil 4:12:03 bedeutet Platz 6 der deutschen Bestenliste. Bestzeit ist aus Wuppertal 2024. Dort schwamm sie aber, Ohren gespitzt, 4:04:71, also gute 7,5 Sekunden schneller. Und das ist schon relativ klar, wo aktuell der Fokus liegt. Auf den Kurzstrecken und alles, was über 200 Meter hinausgeht, wird dann schon richtig hart und anstrengend. Mag auch der frühen Phase der Saison geschuldet sein. Kommen wir damit zu Joanna Boczka, der Rookie-Schwimmerin aus Tennessee. 50 Meter Freistil, 25,07, langsamer als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2023, aber Platz 4 in der deutschen Bestenliste. 100 Freistil, 54,55, Platz 3 in der deutschen Bestenliste. Keine Deutsche bisher außer Nicole Meyer und Nina Jazzi schneller gewesen als Juliana Boczka. Und über die 200 Meter Freistil, 59,92, aktuell Platz 6 der Bestenliste, die sechste und damit auch die letzte, die unter der 2-Minuten-Marke bisher geblieben ist aus deutschen Kreisen. Und damit kommen wir einmal zu einer etwas tieferen Analyse und dafür schnappen wir uns die 200 Meter Freistil. Denn die 200 Meter Freistil sind der Punkt, wo ganz, ganz viel passiert ist in der vergangenen Woche, am vergangenen Wochenende. So waren Linda Roth, Isabel Gose bei der Neukölln Trophy in Berlin am Start über diese Strecke. Maja Werner ihrerseits war bei den Baden-Württemberg-Meisterschaften für den LSV Württemberg am Start. Juliana Boczka und Nicole Meyer waren in Westminster beim Weltcup von World Aquatics dabei. Und alle 5 belegen 5 der Top 6 Plätze in der deutschen Bestenliste. Platz 5 geht aktuell an Maja Tobin. Von vorne nach hinten. Linda führte die Bestenliste im Moment an. 1,56,87, eine überragende Zeit, war damit 4 Zehntel schneller als Isabel Gose auf ihrer, kann man das Adjektiv schon ranhängen, ehemaligen Paradestrecke. 1,57,26 für Isa. Dritte Nicole Meyer, 57,42, also ein enges Feld. Die Top 3 hier nur 6 Zehntel auseinander. Also geil, wenn man die in einem Becken sehen würde. Platz 4 im Moment für Maja Werner, 58,91, 1,5 Sekunden dahinter. Maja Tobin, Juliana Boczka auf dem gleichen Level, 1,59,90, 1,59,92. Was fällt auf, wenn wir uns da tiefer reingehen in die Zeiten? Nicht nur, dass die Jüngste in dem Feld hier aktuell den Spitzenplatz innehat, sondern auch die Art und Weise, wie sie den herausgeschwommen hat. Wenn wir nämlich alle 5 und nur von den 5 von Maja habe ich die Zwischenzeiten, also Maja Tobin habe ich die Zwischenzeiten nicht. Wenn wir uns also Nicole, Juliana, Linda, Isa und Maja Werner zusammen anschauen und die ersten 100 Meter da mal einen Cut machen, das Video pausieren, dann sehen wir, dass der Vorsprung von Linda da gar nicht so groß ist, nämlich nur 2 Zehntel. 57,4, Isa wendet mit einer 57,8, Maja Werner 57,7. Nicole Meyer liegt da sogar relativ deutlich in Front, 4 Zehntel vorn, 57,1, wendet also mit Abstand als Erste über diese 100 Meter. Und dann kommen die zweiten 100 und da wird's wirklich völlig absurd eigentlich, denn Linda schwimmt eine überragende zweite Rennhälfte. Da kann einzig und allein Isabel Gose mithalten. Linda schwimmt eine 59,3 hinten drauf auf die 57,5. Isa eine 59,5. Macht also auf jeder Rennhälfte für Isa 2 Zehntel Rückstand, am Ende 4 Zehntel langsamer. Nicole Meyer hingegen, 1.003, verliert 1 Sekunde auf Linda auf der 2. Rennhälfte. Meyer fällt noch weiter ab, 1.012 für die Magdeburgerin. So neu ist sie ja gar nicht mehr. Also verliert fast 2 Sekunden auf Linda Roth. Und da können wir verschiedenste Sachen festhalten. Zum einen, die Sommerpause hat Linda extrem gut getan. 1.56.9 für die 17-Jährige ist eine absolute Hammerzeit. Das ist richtig, richtig stark. Damit knüpft sie an vergangene Leistungen. Wir gehen gleich nochmal tiefer rein, was da sonst noch so gelaufen ist in Berlin. Wir sehen, dass Isabel, gehen wir gleich nochmal rein, eher über die Langstrecken inzwischen kommt, also 400 Meter aufwärts. Und dass bei Nicole und Maja und Juliana da noch reichlich Trainingsrückstand ist im Ausdauerbereich. Also da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Maja ja nicht völlig umsonst U23-Europameisterin geworden über die langen Freistilstrecken in Chamorin im vergangenen Jahr. Und auch Nicole hat ja ihren Olympiastartplatz über die 200 Meter in der 4x200-Meter-Staffel nicht im Lotto gewonnen. Hat sie sich ja erarbeitet, aber da ist noch reichlich Luft nach oben und der Trainingsstatus im Moment noch nicht so da, wie man ihn vielleicht erwarten sollte. Gehen wir damit zur Neukölln-Trophy und gar auf die doppelt so lange Distanz, auf die 400 Meter. Denn nachdem Linda hier ein echtes Achtungszeichen über die 200 Meter Freistil gesetzt hat, schwimmt sie auch über die 400 Meter Freistil in 4.07.51. Eine neue Bestzeit ins Wasser, landet unter anderem vor Leonie Mertens bei dieser Neukölln-Trophy auf der Kurzbahn und belegt damit Platz 2 in der offenen Bestenliste hinter einer gewissen Isabel Gose, die mit 4.02.76 aktuell die Führungsposition innehat und dort ganz, ganz klar macht, und zwar von vorne weg schon zur Rennhälfte fast 2,5 Sekunden in Front liegt, dass je länger das Rennen wird, desto besser liegt ihr das im Moment. Sicherlich aber ein großartiges Zeichen hier, dass diese Freistil-Konkurrenz bei den Frauen in Magdeburg einen Nukleationskeim gefunden hat, dass Isabel mit Linda, die eher über die kürzeren Strecken kommt, und einer Maja Werner, die sich auf den mittellangen Strecken zu Hause fühlt, gute Trainingskonkurrenz gekriegt hat und vielleicht nicht mehr sich nur noch an den Jungs orientieren muss, sondern auch gerade, könnte ich mir gut vorstellen, was den Unterwasserbereich angeht, da mit Linda eine richtig starke Konkurrenz, wenn nicht sogar ins Wasser gekriegt hat, wenn nicht sogar eine Sportlerin, die da klar besser ist als Isa. Spannenderweise schwamm Maja Werner nicht in Neukölln mit, sondern für den LSV Württemberg bei den Baden-Württemberg-Meisterschaften in Neckarsulm. 400 Freistil für Maja in 4.06.73, damit also etwas schneller gewesen als Linda Roth, da war meine Aufzählung nicht ganz aktuell, also 1/18 schneller als Linda, die damit auf Rang 3 rückt, Maja auf Rang 2, Isa bleibt unangefochten auf Platz 1. Und auch hier sieht man wieder Maja und Linda zur Rennhälfte bei den 200 Metern, wenn man sich die Zwischenzeiten anguckt, nahezu gleich auf, am Ende 1/18 Vorsprung für Maja. Unterstreicht wieder, dass dort eine größere Ausdauerbasis da ist, während Linda eher von den kürzeren Strecken ja hochkommt auf die 200, 400 und den Trainingsrückstand aus der Vorsaison sicherlich noch etwas mitschleppt. Weil wir einmal in Magdeburg sind, bei den Freistilstrecken, schwimmt da noch eine Sportlerin rum mit zarten 16 Jahren in der Gruppe von Stefan Döbler, nämlich Juliana Butler. Jahrgang 2009, war beim Domfaff-Pokal in Fulda am Start und hat gezeigt, ey, ich würde hier gerne in der Jahrgangsspitze wieder ein ordentliches Wörtchen mitreden. Schwamm über die 100, 400, 800 Meter Freistil auf Rang 1 der Jahrgangsbestenliste über die 200 Freistil hinter Sophie Brauneck, die im Januar die aktuelle Bestenlisten-Bestzeit schwamm, auf Rang 2 geschwommen, und über die 1500 Meter Freistil schwamm Juliana auch auf Rang 2, 17 Minuten 11, hier ihre Zeit hinter Liska Sophie Richter, die aus Halle kommend vor 2 Wochen in Brandenburg bei den Kurzbahnmeisterschaften in Potsdam schneller war, nämlich 17.06, 5 Sekunden flotter als Juliana Butler. Und das war Liskas erster Start über die 1500 Meter auf der Kurzbahn. Auch spannend, sich da gleich erstmal hier in Front zu setzen. Liska schwamm dann auch noch auf Platz 2, jetzt über die 800 Meter Freistil 8.58, 15 Sekunden hinter Juliana. Also da sind wir noch ein ganzes Stückchen weg von einem Fotofinish. Wie sieht's im Rückenschwimmen aus bei den Frauen aktuell? Da ist ja seit dem Rücktritt von Laura Riedemann eine Lücke, die von Lise Seidel mehr als ausgefüllt worden ist bei den vergangenen Weltmeisterschaften der WM-Finalistin über die 200 Meter Rücken. Man kann es nicht oft genug sagen, der Staffelstarterin über die 100 Meter Rücken und sicherlich eine derjenigen, der hier auf dem Rücken liegend die Zukunft gehört. Aber da gibt es noch einen größeren Pulk. Linda Roth, auch nicht zu vergessen, schwamm 2023 deutschen Jahrgangsrekord über die 100 Meter Rücken. Ich meine, das war bei der DMS erste Bundesliga für die Cannstätter oder bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Irgendwo da jedenfalls 2023 war das gewesen, bevor diese hässliche Sache mit der Fußverletzung kam. Maja Werner über die 200 Meter Rücken auch durchaus konkurrenzfähig und damit ist das Feld schon mal nicht mehr auf eine Person beschränkt, sondern über die 100 Meter und die 200 Meter ist da eine Konkurrenzsituation gegeben. Dass die auch weiter Bestand haben wird, hat Linda in Berlin gezeigt, als sie als einzige der gerade genannten drei in Erscheinung getreten ist, schwamm nämlich über die 100 Meter Rücken in 59,44 eine neue Bestzeit und blieb dabei nur 1/12 über dem deutschen Jahrgangsrekord von Sonele Öztürk aus dem Jahr 2015. Also Linda mit einem extrem zuversichtmachenden Auftritt in Berlin. Aber Auftritt ist das richtige Stichwort, denn es öffnet sich der Vorhang für Nina Holt. Das Schweizer Taschenmesser, ich weiß nicht mehr, wie man das vielleicht sagen soll, in der Magdeburger Trainingsgruppe, Weltmeisterin im Rettungsschwimmen, Weltrekordhalterin im Rettungsschwimmen, WM-Teilnehmerin über die 100 Meter Freistil, vielzahlig sind ihre Erfolge und ihre Briefkopfeinträge, durfte sie jetzt auch ins Goldene Buch der Stadt Magdeburg eintragen. Und da wirft jetzt auch über die 100 Meter Rücken ihren Hut in den Ring, ist die neue und ja, joint jetzt hier dieses Trio, das ich gerade genannt habe. Über die 100 Meter Rücken schwamm Nina nämlich in Berlin 57,62 Sekunden und wem die Zeit jetzt nicht so irre viel sagt oder zuallererst mal mit den Augen klimpert und sagt, okay, hat sich André da vielleicht versprochen, dem kann ich versprechen, nein, habe ich nicht. 57,62 zeigte die Uhr 28 Hundertstel über dem deutschen Rekord von Daniela Samulski aus dem Jahr 2009 und damit war Nina auch die schnellste Sportlerin über diese 100 Meter Rücken seit dem Jahr 2009. Das Ganze war auch keine Eintagsfliege, die 50 Meter Rücken, 27,31, Platz 1 der Bestenliste, 6/10 schneller als die im letzten Jahr führende Lise Seidel aus 2024 und über die 50 Graue ging es auch noch schnell her, 24,56 bedeutet Platz 2 in der Bestenliste, 14 Hundertstel hinter Angelina Köhler und denkbar knapp vor Nina Jazzi und Nicole Meyer. Und die rückenschwimmenden Frauen bieten jetzt den Übergang zur Männerseite. Beim Rückenschwimmen gab es in den vergangenen Jahren mit Marek Ulrich, Ole Braunschweig, Christian Diener Dominatoren, die das ganze Portfolio abgedeckt haben, die über die 100 Meter schnell waren, die Staffel hatte ihren Rückenschwimmer, über die 200 Meter schnell unterwegs waren mit Christian Diener und dahinter gab es eine Lücke, in die sich letzte Saison der ein oder andere Jugendsportler nach vorne geschoben hat, allen voran Mitja Bauer mit deutschen Jahrgangsrekorden über die 50 Meter, Vincent Passek mit deutschen Jahrgangsrekord über die 50 Meter, Fabian Mager mit deutschen Jahrgangsrekord über die 200 Meter bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, JTM-Starter, WM-Starter, aufgezählt. Also da ist rückt durchaus was ran und Vincent ist jetzt hier auch derjenige aus der Berliner Trainingsgruppe vom Berliner TSC, der über die 100 Meter Rücken auf der Kurzbahn die Spitzenposition übernimmt. 52,79 Sekunden für ihn auf der Anzeigetafel niedergeschrieben in der Berliner SSE, damit 7/10 schneller als sein Trainingskamerad Ole Braunschweig. Deutlich besser wurde es dann für Vincent nochmal über die 50 Rücken. 23,88 bedeutet nur 3/10 langsamer als der deutsche Jahrgangsrekord eines gewissen Christian Diener, der schon sage und schreibe 13 Jahre auf dem Buckel hat. Und auch über die 100 Meter Lagen ging es dann 54,99 für Vincent schnell durchs Becken. Platz 2 in der Bestenliste hinter Maximilian Warkentin, der in Aachen 54,72 schwamm. Und jetzt kommt auch hier noch ein Überraschungsgast ins Rückenportfolio mit dazu und der heißt Nils Nolte, der 16-Jährige, ebenfalls vom Berliner TSC. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man ihn vielleicht noch mit dazu zählen sollte oder nicht. Das bleibt noch festzuhalten, wie nachhaltig diese Rückenentwicklung ist vom Berliner, denn eigentlich gehörte dieser Titel im Jahrgang 2009 Jonas Levin Reuter, der jetzt neu in Potsdam aufgeschlagen hat und bisher derjenige war, der im Jahrgang 09 über die Rückenstrecken dominiert hat. Nils Nolte machte sich eher als Kraulschwimmer bisher einen Namen. Bisher ist das richtige Stichwort. Denn jetzt hier in Berlin stoppte die Uhr für Nils nach 55,49 Sekunden Platz 1 in der Bestenliste und 8 Zehntel schneller als Jonas Reuter, der das vor 2 Wochen bei den Brandenburger Kurzbahnmeisterschaften schwamm. Das ist schon eine ordentliche Lücke, die sich hier aufgetan hat. Dazu gesellte sich für Nils seine Stärke über die Freistilstrecken. 1500 Freistil, 15,25, Platz 1 Bestenliste, 40 Sekunden Vorsprung. Das Ganze aus dem Berliner Langstreckenmeeting. 100 Meter Lagen. Auch für Nils 57,75 geschwommen, Platz 3 in der Bestenliste, aber nur 4 Zehntel hinter dem führenden Larus Thiel und nur 1 Zehntel hinter dem zweitplatzierten Zeugmin O. Beide aus NRW kommend. Und damit schiebt sich hier ein Trio Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften, das ich gerne gegeneinander schwimmen sehen möchte. 200 Lagen, 204,43, Platz 1 in der Bestenliste, 7 Zehntel Vorsprung vor dem Hamburger Jonas Lischke. Also einmal das bunte Programm für Nils. Und wenn wir ganz weit in die Zukunft gucken beim Rückenschwimmen, dann landet man irgendwann bei Jannis Kube in Spandau, Jahrgang 2011 für ihn. Einer der fleißigsten Medaillensommer der vergangenen Jahre bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, bei den AOF-Meisterschaften auch mit am Start gewesen, sich dort gegen die internationale innereuropäische Konkurrenz gestellt. 100 Meter Rücken für Jannis, 57,42. Nur 35 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Alexander Eich. 200 Rücken, 206,22. 1,4 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord von Timo Sorgius aus dem Jahr 2017. Dazu gesellen sich 50 Delfin, 25,99. Nur 1 Zehntel vor Theodor Bücher, der ihm auch über die 100 Meter Rücken auf den Fersen hängt, nur 4 Zehntel langsamer war, der in meinen Augen Theodor auch das etwas breitere Repertoire hat als Jannis, aber das wird die Zukunft zeigen, wo sich das Ganze noch hin entwickelt. Und zu guter Letzt für Jannis, 23,91 über die 50 Freistil, auch hier Platz 1 der besten Liste. Und wenn wir einmal in den jungen Jahrgängen sind, gibt es noch Nachschläge beim Jahrgang 2012. Dennoch hier zeichnen sich schon einige Konkurrenzen ab, die wir uns über die ganze Saison hinweg begleiten werden. Fangen wir in Berlin an. Leonard Salan war es, der mit seinen 13 Jahren und 4 deutschen Jahrgangsmeisterschaftsmedaillen über die langen Kraulstrecken und 200 Meter Delfin ein echtes Programm zu absolvieren hatte. 5x200 Meter waren es für ihn, 200 Delfin, 200 Rücken, 200 Brust, 200 Freistil und 200 Meter Lagen. 5 Strecken, 5 Starts, 5x Bestzeit für ihn. 200 Delfin, 2:18:22, damit 10 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. 200 Lagen, 2:16:09, auch hier Platz 1 in der Bestenliste. Und die 200 Meter Brust in 2:33:93 bedeuten Platz 2. Hinter dem führenden Zichen Guo, der das in Eschborn schwamm und 6 Zehntel schneller war, 2:33:03 und knapp vor Franz Malkutzig, 2:34:16 für den Hofheimer, der 2 Zehntel langsamer war. Und da muss man jetzt einmal kleines Fun Fact festhalten, alle drei schwammen ihre 200 Brustzeiten in ihren jeweiligen Heimbecken. Vielleicht schon mal ein kleiner Heimvorteil für Leonard, wenn es Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften geht. Franz Malkutzig war gerade schon genannt, der Hofheimer. 7 DJM-Medaillen für ihn, davon 6 in der Farbe Gold. Schwimmt sich über die 100 Meter Brust auf Platz 4, 1:12:24, führender hier auch aus Eschborn, Zichen Guo. 400 Freistil, 800 Meter Freistil für Franz, Platz 1 in der Bestenliste, 4:24:08:59. Und zu guter Letzt Mia-Marie Junger, auch in Berlin am Start, 6 DJM-Medaillen, damit die Top-Performerin im Jahrgang 2012 gewesen. Was geht bei ihr im Moment über die 200 Delfin, 2:23:05, Platz 1 in der Bestenliste vor Melissa Booth, Lou Koch und Carlotta Krutz? Alle 4 starteten hier in Berlin, alle 4 schwammen ihre Bestzeiten hier in Berlin bei der Neukölln Trophy und belegen jetzt die Plätze 1 bis 4 in der Bestenliste. Dazu gesellt sich ein Platz 1 in der besten Liste über die 200 Rücken und die 200 Meter Lagen für Mia-Marie Junger. Damit werfen wir einmal den Blick weiter Richtung Süden zu den baden-württembergischen Kurzbahnmeisterschaften, denn es gibt interessante Entwicklungen, die da in Heidelberg stattgefunden haben, rund um die Gruppe von Uta Brandl. Dort gab es nämlich prominenten Zuwachs. Nika Benkler, die Schwester von Noelle, Es gehört irgendwie dazu, dass man das sagt. Nika Bengtler hat schon ihre ganz eigenen Erfolge gefeiert. War über die Rückenstrecken schon deutsche Jahrgangsmeisterschaften, war über die langen Kraulstrecken unterwegs, inklusive Freiwasserteilnehmerin der Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser. Trainiert jetzt inzwischen schon bei ihrer dritten Station mit ihren 15 Jahren. Gestartet in Regensburg über München, jetzt zur Saison 25-26 nach Heidelberg gewechselt. Bekommt dort nicht minder ambitionierte Trainingskonkurrenz, Trainingspartnerin an ihre Seite, nämlich auch Maggie Messel hat den Weg nach Heidelberg zu Uta Brandl angetreten. Auch hier gibt es eine prominente Schwester, Kelly Messel, die aktuell mit den Erlangern rund um Ronald Böller im Trainingslager in Südafrika unterwegs ist. Maggie aus Katzwang über Magdeburg jetzt nach Heidelberg gekommen. Ein bisschen überraschend für mich der Wechsel von Maggie, denn sie hatte ein überragendes Jahr in Magdeburg gehabt, inklusive AOF-Qualifikation, inklusive 4 DJM-Medaillen und bei ihr noch dazu gesagt, diese AOF-Quali im Jahrgang 2011 erreichte sie als jüngerer der zu qualifizierenden Jahrgänge. Dazu gehört in der Gruppe von Uta Brandl auch noch Monet van Rooyen, der über die vergangenen Jahre 0, 2 und letztes Jahr 4 DJM-Medaillen sammeln konnte, also auf dem aufsteigenden Ast ist und zwei wahnsinnig starke Wettkampfwochenenden hinter sich hat. Und da werfen wir jetzt einen Blick rein und eröffnen das Länderduell Baden-Württemberg-Heidelberg gegen Hamburg. Monet van Rooyen hat seinen eigenen Mini-Weltcup quasi gefeiert, schwamm vor zwei Wochen beim Hedent die 100 Delfin in 58,3, Platz 1 Bestenliste, neue Bestzeit. Jetzt in Baden-Württemberg bei den Meisterschaften 100 Meter Delfin 57,08, 1,2 Sekunden schneller als noch in der Woche davor in Heddesheim, damit insgesamt 1,5 Sekunden Vorsprung auf Platz 2. Ähnlicher Leistungssprung gelang ihm über die 200 Meter Freistil vor zwei Wochen noch 1,56,3 und Platz 2 in der Bestenliste. Konnte der junge Heidelberger Athlet nicht auf sich sitzen lassen, schwamm jetzt hier bei den Baden-Württemberg Meisterschaften 1,55,1. 1,1 Sekunden schneller und landet damit 0,4 vor Jannik Hefelinger, der 1,55,5 bei den Hamburger Kurzbahnmeisterschaften schwamm vor zwei Wochen und jetzt letzte Woche diese Spitzenposition in der Bestenliste räumen musste. Dazu gesellen sich für Monet 200 Lagen 2,12, 100 Lagen 59,8. Jeweils Platz 1 der Bestenliste und die 100 Meter Lagen deshalb hervorzuheben, weil es in der Summe der 14. Start an diesem Wochenende gewesen ist für den jungen Schützling von Uta. Jannik Hefelinger, gerade schon mal in den Raum geworfen, vor zwei Wochen bei den Hamburger Meisterschaften schnell unterwegs gewesen. Er gewann oder startete bei den Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser, gewann zwei Medaillen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und schwamm sich vor zwei Wochen noch über die 200, 400, 800, 1500 Meter Freistil mit jeweils Bestzeiten an die Spitze der Jahrgangsbestenliste. Die 200 Meter musste er jetzt abtreten an Monet van Rooyen, aber die 400 Meter 4:06:19 bedeuten immer noch Platz 1. 0,4 vor Jonas Hirsch, 800 Freistil 8:13, 1500 Freistil 15:57, jeweils solide 30 Sekunden vor Platz 2 für den 15-jährigen Hamburger. Und weil wir einmal bei Hamburger Freiwasserathleten sind, Jonas Lischke, der Juniorenweltmeister im Freiwasser über die 5 Kilometer im Jahrgang 2009 unterwegs, hat einen starken Trainingspartner hier am Olympiastützpunkt am Alten Teichweg in Tjark Liam Lehmann. Beide absolvierten die 200 Freistil bei den Hamburger Kurzbahnmeisterschaften in 1,51,35, belegen damit zeitgleich die Spitze in der deutschen Besten, in der Jahrgangsbestenliste. Aber lediglich 300stel vor einem gewissen Nils Nolte, dem Kraul-Spezialisten, der 1,51,38, also 300stel langsamer im September schwamm. Auch hier ein Trio, das sich hoffentlich Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften bewegt und dort aufeinandertreffen wird. 400 Meter Lagen bedeuten 4,28,33, Platz 5 aktuell in der offenen Klasse für Jonas Lischke und damit auf weiter Flur der Jüngste über diese Strecke. Springen wir noch einmal kurz zu den Frauen und zu Nika Bengtler, die wir kurz vorgestellt haben. Sie startete für den LSV Baden. DJM-Gold über die 200 Meter Rücken, Teilnahme bei den Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser, dort Vierte geworden in der Staffel, unter anderem mit gerade schon genanntem Jannik Hefelinger. Ihr merkt, das ist alles ein bisschen miteinander verwoben. 200 Rücken, 2,17, Platz 1 in der deutschen Besten, in der Jahrgangsbestenliste, 4 Sekunden Vorsprung. 100 Meter Delfin, 1,03,65 bedeuten Platz 2 in der deutschen Bestenliste. In ihrem Jahrgang eine Zehntel hinter Evelyn Wegrotzky. Vor 2 Wochen Hamburger Kurzbahnmeisterschaften. Evelyn Wegrotzky, AOF-Teilnehmerin für ihre Erfolge in der vergangenen Woche, mit dem 2. Platz bei der Wahl zum Hamburger Nachwuchstalent des Jahres gekrönt worden, absolvierte das klassische Lagenprogramm, schwamm 200 Rücken, 200 Brust, 200 Delfin bei den Hamburger Kurzbahnmeisterschaften plus 200 Lagen, 400 Meter Lagen, schiebt sich auf Platz 1 über die 200 Lagen, schiebt sich auf Platz 1 über die 200 Meter Delfin, 2:21.10, neue Bestzeit über Lagen, 2:18.9, knapp über ihrer Bestzeit über die 200 Meter Delfin. Ja, ihr seht also, es ist reichlich was los im Wettkampfbecken in und um Deutschland. Viele Verschiebungen, also das ein oder andere neue Gesicht. Nils Nolte über Rücken, Nina Holt über die Rückenstrecken, Linda Roth an der winkt von oben über die 200 Meter Freistil von der deutschen Bestenliste. Und auch bei den Jahrgängen deuten sich schon wieder Duelle an, die uns im Laufe der Saison zumindest virtuell oder dann bei Road to DJM Wettkämpfen noch viel Freude machen werden. Denn es bleibt ja durchaus zu hoffen, dass vielleicht Franz Mal Kutzig, Zichen Guo hier noch das ein oder andere Mal aufeinandertreffen werden. Damit kommen wir in aller Kürze zum Wettkampfausblick für das Wochenende. Es ist der Weltcup in Toronto, die letzte Station, völlig ohne deutsche Starterinnen und Starter. Nicht minder interessant. Von Donnerstag bis Samstag, also wenn ihr jetzt die Folge hört, gab es schon einen Vorlauftag, einen Finaltag. 6 Stunden Zeitverschiebung, 16 Uhr die Vorläufe, 0 Uhr die Finals. Und es gab bereits zahlreiche Weltrekorde, nämlich 5 an der Zahl, 6, wenn wir ganz ehrlich sind. In Westman 4 davon, unter anderem das Duell Kaylee McKeon gegen Regan Smith, die beide über die 200 Meter Rücken unter dem Weltrekord geblieben sind, mit dem besseren Ende für die Australierin, 1:57.87 zu 1:57.91. Ebenfalls über die 100 Meter Rücken hat Regan Smith den Weltrekord eingestellt, 54,02, und in beiden Rennen auffällig über die 100 und 200 Meter, dass sie ganz, ganz hart an ihrem Backend-Speed, also auf der zweiten Rennhälfte, gearbeitet hat. Über die 100 Rücken in der Durchgangszeit über die 50 noch 2 Zehntel langsamer als bei ihrem bisherigen Weltrekord, um am Ende dann genauso schnell zu sein, also auf der zweiten Rennhälfte entsprechend schneller. Kate Douglas greift die 50-Sekunden-Marke an, 50-19, neuer Weltrekord über die 100 Meter Freistil, und es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich, bis wir die erste 49 bei den Frauen sehen werden. Die erste 49 gab es für Molly O'Callaghan über die 200 Meter Freistil, 1:49.77. Sie schwimmt als erste Frau in der Geschichte der Menschheit unter 1:50 über die 200 Meter Freistil. Wer das Rennen in Carmel gesehen hat beim Weltcup, der wird sagen, das war eigentlich zu erwarten, trotzdem muss man das erstmal machen und sich hier in die Geschichtsbücher eintragen. Und zu guter Letzt, keine Weltrekordshow ohne Gretchen Walsh über die 50 Meter Delfin in Carmel, 23:72. Es ist also reichlich hier an Weltklasse geboten, auch wenn man da sagen muss, einzig bisher die Frauen sich in die Weltrekordbücher eingetragen. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Mann an diesem Wochenende dazu. Der Wettkampfausblick in Deutschland hält unter anderem das Frankfurter Pokalschwimmen bereit, die sächsischen Kurzbahnmeisterschaften in Riesa, frisch aus dem Trainingslager in Erzurum werden dort die Chemnitzer und die Leipziger aufschlagen, und es gibt in Wiesbaden das Herbstschwimmfest. Damit machen wir den Deckel drauf. Die Dusche geht aus. Wir beenden die heutige Show. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr den Swimcast unterstützen möchtet, dann geht auf paypal.me/swimcast. Dort könnt ihr einen virtuellen Euro, in die virtuelle Badekappe werfen. Es zaubert mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht, und auch letzte Woche durfte ich wieder ein paar Mal lächeln. Vielen, vielen Dank an alle, die dieses Projekt hier unterstützen. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. andre@swimcast.de, und etwas unzuverlässiger antworte ich bei den Instagram-Nachrichten, aber ihr könnt euch sicher sein, ich lese sie alle und nehme mit, wenn ihr mir dort berechtigte Kritik um die Ohren werft. In diesem Sinne, bleibt gesund, gutes Gelingen bei allem, was ihr vorhabt, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!